Liebe Hörerinnen und Hörer, der heutige Tag, der 17. Mai, ist das Datum der Heiligsprechung der heiligen Therese von Lisieux. Sie wurde an diesem Tag im Jahre 1925 in der Peterskirche zu Rom unter großer Beteiligung der Gläubigen aus aller Welt einem feierlichen Gottesdienst von Papst Pius XI. Heilig gesprochen. In einer alten Ausgabe der Geschichte einer Seele aus dem Jahre 1928 lese ich darüber. Nach der feierlichen Lehrentscheidung des Papstes setzte ein Beifallssturm sondergleichen ein. Das muss man miterlebt haben. Währenddessen ereignete sich etwas Unerklärliches, was allgemein Aufsehen erregte. Vor den Thron des Papstes fiel langsam ein Zweig mit drei Rosen nieder, der unmöglich geworfen worden, auch kaum von irgendeiner Galerie herabgekommen sein kann. Augenzeugen, die bei der Assistenz des Papstes waren und in unmittelbarer Nähe des Thrones zu tun hatten, haben es mir erzählt. Es hat tiefen Eindruck gemacht. Selbst in Kardinalskreisen betrachtet man es als eine auffallende, merkwürdige Tatsache. Viele Kardinäle haben es gesehen, auch Kardinal Faulhaber von München, und haben sich gegenseitig erstaunt angesehen. Die kleine Therese scheint wahrgemacht zu haben, was sie prophetisch vorausgesagt hatte: Ich werde nach meinem Tode Rosen auf die Erde regnen lassen. So viel aus dieser alten Ausgabe, Geschichte einer Seele. Nur ein kleiner Auszug aus der Heiligsprechung von ihr. Heute ist auch der achte Tag der Pfingstnovene, in welche wir mit Maria und der ganzen Kirche um den Heiligen Geist beten, diese Kraft von oben, die wir alle so notwendig brauchen. Der Heilige Geist möge nun auch mich und Sie alle erleuchten und im Glauben bestärken. Das Thema der heutigen Sendung ist schon genannt worden: Warum ich dich liebe, Maria. Ein Wort der heiligen Therese, mit dem sie auch ein langes Gedicht über Maria überschrieben hat. Im Mai-Monat 1897, 5 Monate vor ihrem seligen Sterben, verfasst Therese dieses lange Gedicht mit 25 Strophen über Maria. Es ist gewissermaßen ihr marianisches Testament, in dem sie ihre Spiritualität über Maria noch einmal zusammenfasst. Sie überschreibt es, wie gesagt, mit den Worten: Warum ich dich liebe, Maria. Es gleicht dem ebenfalls langen Gedicht Vivere d'amour, Leben aus Liebe, worin sie ihre Liebe zu Jesus niedergeschrieben hat. Auch ihr letztes Wort, das sie nur noch flüstern konnte, lautete: Mein Gott, ich liebe dich. Diese Liebe ist nicht sentimental, sondern ihre Einbeziehung in die Liebe des dreifaltigen Gottes. So schreibt sie in einem früheren Gedicht: Du weißt es, göttlicher Jesus, ich liebe dich. Der Geist der Liebe verzehrt mit seinem Feuer mich. In der Liebe zu dir kommt dein Vater zu mir. Mit der Liebe zu Jesus ist auch ihre Liebe zu Maria verbunden. Ein zweites Wort, das immer wiederkehrt, lautet: Ich bin dein Kind. In diesen beiden Worten erkennen wir, welche Bedeutung Maria für ihr Leben hatte. Die Lehre der heiligen Therese über Maria ist von großer Aktualität, da sie ganz den Aussagen des Zweiten Vatikanums und den Rundschreiben von Papst Paul VI., Marialis Cultus, und des seligen Johannes Paul II., Redemptoris Mater, entspricht. Ihre Lehre ist tief verwurzelt in der karmelitanischen Spiritualität und steht im Einklang mit der Lehre anderer Heiligen wie Franziskus, Heilige Clara, Ludwig Maria Grignion von Beaufort. Stets ist Jesus der Mittelpunkt. Maria ist ihm ganz verbunden als seine Mutter. Ihre Gottesmutterschaft ist der erhabenste Titel von Maria. Wie Therese selber bekennt, sie ist mehr Mutter als Königin. Ihre Lehre stützt sich auf das Evangelium, vermeidet Übertreibungen und Spekulationen und legt den Akzent auf das Kleinsein und die Einfachheit des Lebens von Maria. Es ist die Sendung Mariens, alle ihre Kinder auf den Gipfel des Berges der Liebe und der Heiligkeit zu führen. Zur Zeit von Therese verfielen die Prediger allgemein in das Extrem, Maria über alles zu erheben und ihr einfaches Leben zu übersehen. Therese sagte einen Monat vor ihrem Tod, von den marianischen Predigten, die ich hörte, hat mich nichts beeindruckt. Möchten die Priester uns doch Tugenden zeigen, die wir üben können? Von ihren Vorzügen zu reden ist gut, aber vor allem müsste man sie nachahmen können. Therese ist also Nachahmung lieber als Bewunderung, und ihr Leben ist doch so einfach gewesen. Sie sagt weiter, eine Predigt über die heilige Jungfrau mag noch so schön sein. Wenn man aber dabei gezwungen ist, ununterbrochen A und O zu sagen, dann bekommt man genug. Wie gerne singe ich ihr, du hast den leichten Weg in den Himmel sichtbar gemacht, indem du immer die demütigsten Tugenden geübt hast. Therese stellt sich also gegen eine Predigtweise, die nur von der Größe und den Privilegien Mariens spricht. Solche Predigten rücken Maria in weite Fernen und machen sie unnachahmbar. Sie antwortet gegen die Übertreibungen mit dem Evangelium, wo uns Maria als klein und einfach, auch als nachahmbar gezeigt wird. Sie lebte arm, musste in der Verborgenheit den Haushalt der heiligen Familie führen. Sie musste glauben, ohne alles zu verstehen. Sie hatte viele Leiden zu erdulden, von der Geburt in einem Stall bis zum Stehen unter dem Kreuz. So versteht sie auch das bekannte Wort des heiligen Bernhard, De Maria numquam satis. Das heißt, es ist niemals genug, wenn es um Maria geht. Es geht hier nicht um das Wissen von Maria, sondern um die Liebe zu ihr. So schreibt sie an ihre Cousine Marie Gerard, fürchte nicht, du könntest die Mutter Gottes sehr oder zu sehr lieben. Niemals wirst du sie genug lieben. Und Jesus freut sich darüber, weil sie seine Mutter ist. Maria liebt man niemals genug, denn stets ist es Jesus, den man in ihr und mit ihr liebt. Ihre Gnade, ihr Glanz, ihre Heiligkeit kommen von ihm, sodass wir in Maria auch Jesus lieben. Maria behält ihre Kinder niemals bei sich, sondern verbindet sie mit Jesus durch ein inniges Band. Im Johannesevangelium hat sie gelesen, dass Maria mit dem Jünger Johannes unter dem Kreuz steht. Jesus sprach vom Kreuze herab: Frau, siehe dein Sohn. Und zu Johannes: Siehe deine Mutter. So wollte Therese ein Kind von Maria sein. Und auch im Himmel auf den Knien von Maria sitzen und ihr sagen: Ich liebe dich. Nie hat sie vergessen, dass sie als 10-jähriges Mädchen durch das Lächeln Mariens von ihrer damals unheilbaren Krankheit geheilt wurde. Maria gab ihr nochmal die Gewissheit, dass sie damals ihr zugelächelt hat, als sie in Notre-Dame des Victoires in Paris ihre Weihe erneuerte. Sie schreibt: Die seligste Jungfrau ließ mich wahrnehmen, dass wirklich sie es war, die mir zugelächelt und mich geheilt hatte. Ich sah ein, dass sie über mich wachte, dass ich ihr Kind war. So konnte ich sie nur noch mit dem Namen Mama anreden, denn er schien mir noch zärtlicher als der Name Mutter. Mit welcher Inbrunst flehte ich sie doch an, mich immerdar zu behüten und meinen Traum bald zu verwirklichen, indem sie mich im Schatten ihres Mantels berge. Oh, das war ja einer meiner ersten Kinderwünsche gewesen. Als ich heranwuchs, begriff ich, dass ich den Mantel der seligsten Jungfrau im Karmel wirklich finden könne. Und so richtete sich all mein Verlangen auf diesen fruchtbaren Berg. Ich bat unsere liebe Frau vom Siege auch noch, alles von mir fernzuhalten, was meine Reinheit beflecken könnte. Therese erfährt nochmals die mütterliche Liebe von Maria und antwortet darauf mit kindlicher Hingabe. Das Wort Mama ist nicht kindisch oder sentimental, sondern Ausdruck ihrer innigen Beziehung und Liebe. In ähnlicher Weise sagen wir auch zu Gott Abba, das heißt Papa. In ihrer innigen Beziehung zu Maria war es ihr eine Freude, am Fest der Geburt Mariens am 8. September 1890 ihre ewige Profess ablegen und Braut Christi werden zu dürfen. Ihre innige Verbindung mit Maria und mit Jesus hat sie im Glauben gelebt. Worte des Evangeliums wie: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Oder die Worte des 12-jährigen Jesus im Tempel oder was die Hirten in Bethlehem verkündeten, stellen Maria auf unsere Ebene. Maria musste glauben wie wir und ganz auf Gott vertrauen. Elisabeth preist Maria selig, weil sie geglaubt hat. Wie konnte sie auch verstehen, dass das Kind, das sie geboren hat, gleichzeitig ihr Schöpfer und Retter ist? Maria musste aus dem Glauben leben wie wir und wurde von Jesus manchmal hart auf die Probe gestellt. Obwohl ihr vieles dunkel war, hat sie im Glauben Ja gesagt. So ging Maria als Erste den kleinen Weg der Liebe und des Vertrauens, ohne Erscheinungen und Wunder, ohne Spitzenleistungen und große Werke, sondern in der Befolgung des Willens Gottes im Alltag. Ihr Glaube erreicht einen Höhepunkt, als sie unter dem Kreuz Jesu stand. Sie nimmt durch ihre Schmerzen teil am Erlösungsopfer ihres Sohnes. Wie einst Abraham, der bereit war, seinen Sohn Isaak zu opfern, sagte sie Ja zum Opfer ihres einzigen Sohnes. Im Vertrauen auf Gott und im Gehorsam gegenüber seinem Willen. Durch das Opfer Christi, der sein Blut für alle Menschen vergossen hat, wird sie Mutter für die ganze Menschheit, die gerettet werden soll. Auch Therese will unter dem Kreuz Christi stehen. Als sie mit 14 Jahren in der Kathedrale von Lisieux das Blut Christi aus einer seiner Hände fließen sah. Sie wollte dieses kostbare Blut auffangen und über die Menschenseelen vergießen und sie dadurch retten. Sie schreibt die Selbstbiografie oder Geschichte einer Seele: Ich beschloss, im Geiste meinen Standpunkt am Fuße des Kreuzes zu nehmen, um den ihm entfließenden göttlichen Tau aufzufangen und begriff, dass ich ihn nachher über die Seelen ausgießen müsse. Mit diesem Entschluss beginnt ihre geistige Mutterschaft, indem sie ihre Leiden zum Kreuz Christi hinzufügte und dadurch für viele Menschen Mutter des ewigen Lebens wurde. Ihre Jungfräulichkeit wird fruchtbar durch die Gemeinschaft mit dem Blute Jesu, das er in seinem Leiden vergossen hat. Der Erste, der durch ihr Gebet das ewige Heil erlangte, war der Mörder Pranzini, den sie ihr erstes Kind nannte. Wie Sie wissen, hat er noch kurz vor seiner Hinrichtung unter dem Schafott das Kreuz eines Priesters dreimal geküsst. Wie Maria unter dem Kreuze Christi Mutter aller Menschen wurde, haben auch wir, wie Therese, Anteil an einer geistigen Mutterschaft, wenn wir uns zum Kreuz Christi stellen und seinen Ruf hören: Mich dürstet. Es ist ein Durst nach Menschenseelen, die gerettet werden wollen. Durch unser Mitleiden mit Christus können wir Menschen für das ewige Leben gebären und dadurch geistige Mutter werden. Der Zölibat von Priestern und Frauen ist nicht unfruchtbar, sondern es gilt, wie es in einem Psalmvers heißt: Die Unfruchtbare wird Mutter von vielen Kindern. Dieser Aspekt der geistigen Mutterschaft und der mütterlichen Liebe war für Therese eine besondere Gnade und ihre Vollendung als Frau. Sie schreibt: Deine Braut sein, o Jesus, und durch meine Vereinigung mit dir Mutter von Seelen sein, das sollte mir eigentlich genügen. Doch sie hat noch weitere Wünsche und Träume, wie wir wissen. Sie wollte Missionar und Priester sein. Sie wollte Märtyrerin werden und für die Kirche auf dem Schlachtfeld sterben. Da dies für sie unmöglich war, fand sie in der Liebe und im Herzen der Kirche die Erfüllung aller ihrer Wünsche. Sie schreibt: Im Herzen der Kirche, die meine Mutter ist, werde ich die Liebe sein, so werde ich alles sein. Wie Maria ist auch Therese Jungfrau, Braut und Mutter. Ihre Mutterschaft findet ihre volle Entfaltung und ihre Fruchtbarkeit in der Gemeinschaft mit dem gekreuzigten Jesus. Wie bei Maria muss auch Therese eine tiefgreifende Glaubensprüfung durchmachen in den letzten Monaten ihres Lebens. Beide, Maria und Therese, bestehen die Prüfung und die Dunkelheit durch den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. Beim Heiligsprechungsprozess der heiligen Therese berichtete ihre zweite Mutter, Schwester Agnes, Folgendes. Therese hatte schon von Kindheit an eine zärtliche Liebe zur heiligen Jungfrau Maria. Als sie noch klein war und den Maiandachten nicht beiwohnen konnte, hatte sie einen kleinen Altar aufgebaut, mit Kerzen und mit Blumen, vor dem sie in Ehrfurcht betete. Während ihrer Krankheit im Alter von 10 Jahren bestand ihre Lieblingsbeschäftigung darin, Girlanden aus Gänseblümchen und Vergissmeinnicht für die Gottesmutter zu flechten. Die letzten Blumen, die man ihr bei ihrem Eintritt in den Karmel schenkte, waren Kornblumen. Sie flocht daraus 2 Kränze und bat ihre Schwester, sie der allerseligsten Jungfrau in die Hände zu legen. Therese liebte Maria so sehr, dass sie ihr den Namen Mama gab. Das erschien ihr noch zärtlicher als der Name Mutter. Sie sagte, sie habe niemals lange auf eine Gnade der heiligen Jungfrau warten müssen, sondern alsbaldige Hilfe erfahren. Wie schon gehört, im Maimonat 1897 verfasste sie ihr letztes Gedicht über die heilige Jungfrau. Sie hatte aber auch noch andere verfasst, alle voll Zärtlichkeit und Frömmigkeit. Schon in den ersten Lebensjahren zeigte sie ihre Hingabe an die heilige Jungfrau. Ihr Wunsch, in die Vereinigung der Marienkinder einzutreten, die es in der Abtei der Benediktinerinnen gab, war so stark, dass sie trotz Widerstrebens bereit war, 2-mal in der Woche zum Pensionat zu kommen, das sie verlassen hatte. Daneben gehörte sie auch noch der Vereinigung der Heiligen Engel an. Mit der Andacht zu Maria war bei ihr auch die Verehrung des heiligen Josef verbunden. Auch ihm empfahl sie während ihrer Reise nach Rom ihre Reinheit. Als sie im Kloster war, betete sie viel zu ihm, um die heilige Kommunion öfters empfangen zu dürfen. Das Dekret von Papst Leo dem 13., das den Oberinnen das Recht nahm, die Häufigkeit der heiligen Kommunion zu bestimmen und dieses den Beichtvätern übertrug, erfüllte sie mit Freude. Sie schrieb dem heiligen Josef diese Entwicklung zu und war ihm dafür sehr dankbar. Schwester Therese empfahl alle ihre Anliegen und Unternehmungen der heiligen Jungfrau. Wenn sie ihre Novizinnen zur Übung der Tugend ermutigen wollte, schrieb sie ihnen kleine Briefe im Namen der allerseligsten Jungfrau. Als sie schon schwer erkrankt war, wollte sie in einem Gedicht an die seligste Jungfrau alles ausdrücken, was sie an frommen Gedanken empfand, und verfasste ihr Loblied »Warum ich dich liebe, Maria«, das ganz von Liebe zur himmlischen Mutter erfüllt ist. Ihre Verehrung für Maria hat besonders seit ihrer Heilung durch Maria im Alter von 10 Jahren zugenommen. Die Statue, vor der ihr die Gesundheit wiedergeschenkt wurde, war ihr stets teuer. Während ihrer letzten Krankheit wurde sie, diese Statue, ins Krankenzimmer gebracht, wo man sie vor ihrem Bett aufstellte. Unablässig richtete sie ihre Blicke auf sie und betete zu ihr innige Stoßgebete mit ergreifender kindlicher Liebe. Als sie dann gestorben war, öffnete sie plötzlich noch einmal ihre Augen und blickte schon mit starrem Blick auf einen Punkt über der Marienstatue. Dann ließ sie den Kopf fallen auf das Kissen und ein Lächeln war auf ihrem Gesicht zu sehen. Maria hat ihr sicher Sterbehilfe geleistet und vielleicht auch über der Schwelle des Todes ihr Jesus gezeigt. Im Salve Regina beten wir doch: Nach diesem Elende zeige uns Jesus die gebenedeite Frucht deines Leibes. Neben Maria, verehrte Schwester Therese, so berichtet also ihre Schwester Agnes beim Heiligsprechungsprozess, alle Heiligen. Besonders verehrte sie den heiligen Martin, den heiligen Franz von Sales und die heilige Mutter Teresa. Sie liebte auch sehr den heiligen Johannes vom Kreuz, weil sie von seinen Werken besonders angetan war. Auch die heilige Cäcilia zählte zu ihren Lieblingspatroninnen, ebenso wie die heilige Johanna von Olea und der selige Theophan Vinar. Dieser letzte sei auch ein kleiner Heiliger gewesen, sagt sie, der die seligste Jungfrau sehr liebte. Schließlich verehrte sie die unschuldigen Kinder, denen sie ein Vorbild der Tugend der christlichen Kindheit sah. Auch den heiligen Engeln, besonders ihrem Schutzengel, brachte sie tiefe Verehrung entgegen. Die kleine Statue ihres Schutzengels hatte sie in ihrem Mädchenzimmer. Die Bewahrung vor Sünde schrieb sie ihm zu und lehrte die Novizinnen, ihrem Schutzengel die gleiche Treue und Verehrung zu erweisen. Gegen Ende dieses Vortrags möchte ich Ihnen noch einige Strophen vorlesen aus ihrem Gedicht »Warum ich dich liebe, o Maria«. Sie beginnt mit der ersten Strophe. »Zu singen habe ich, Maria, warum ich dich liebe, warum dein Name schon mein Herz aufspringen lässt und warum deine Größe über allen Engeln mich nicht erschrecken kann, geduckt am Erdenfleck. Wenn's nur den Blick hinauf zur Frau am Himmel gäbe, geblendet von dem Glanz, der selige Dunkel macht, dann staunte ich von Weitem, senkte die Augen, ein Kind allein, wie könnte ich dich als Mutter sehen? Ein Kind will seine Mutter lieben, halten, streicheln. Wie könnte es das, hätte diese nie mit ihm geweint? Du, liebe Mutter, hast der fremde Schmerz erfahren, bestanden sie in Tränen. So bist du mir nah. Im Evangelium betrachte ich dein Leben. Da schaue ich auf, fass Mut und trete auf dich zu. Du bist mir gleich und darum bin dein Kind ich gerne. Sehe ich, wie dich und mich traf Leiden und der Tod. Ein Engel kam zu dir und alles war begonnen. Die Mutter Gottes sollst du sein, des ewigen Herrn. Doch griffst du nicht begierig zu in Wunderträumen. Als Reichtum hattest du gewählt Jungfräulichkeit. Wie bist du schön von innen her, du Jungfrau Klare, dass selbst der Herr den Himmel für dich tauschen will. Wie bist du groß, Maria, tiefes Tal der Stille, dass du noch Jesus fassen kannst, der Liebe mehr. Ich bin die Magd des Herrn, sprachst du. Es jubelt Gott selbst, da du nicht nach ihm greifst, für dieses in dich gehen, verbergen, liebe ich dich. Und Gott nimmt in dir Bleibe, des Herzens Demut lockte den Dreifaltigen an. Da hat der Geist der Liebe dich wohl überschattet. Der Sohn dem Vater gleich nahm nun aus dir den Leib, ward Bruder allen, die in Todesschatten sitzen. So ward für dich er vieler Brüder Erstgeburt. O liebe Mutter, ich weiß mich sehr klein, doch wie du trag ich in mir den Herrn aller Macht. Ich trag ihn, zittere aber nicht, denk nicht daran zu fallen. Denn du hast einen Schatz und hältst ihn nicht zurück als Mutter für das Kind. Soll nicht dein Hoffen, Lieben und Wagen und, was du errangst, ganz mir gehören? Ach Mutter und Tochter, Braut, bereitet dem Hochzeitsmahl des Lammes, du in mir geschmückt. Im Bergland von Judäa gehst du und ich gehe mit dir. Ich folge Schritt auf Schritt, ich höre atmen dich. Zum Himmel ist der Pfad zu schwer und zu steil. Du gehst ihn ganz einfach, dass nichts trübt, was nur in sich getan. Nichts weiter, bleiben, klein sein, mit dir wachse ich liebend. Wie bläht und bläst dahin, was noch nach Größe sucht. Ich kehre bei Elisabeth ein, hör euch singen und seh, wie euch zwei Frauen Liebe alles war. Aus dieser Quelle strömt Gesang, erhebt sich Loben. Der Engel Königin, dein Lied singt auch in mir. Du öffnest mir die Lippen, um den Herrn zu preisen, zu jubeln über Jesus, meinen Retter, laut. An dieser Quelle wachsen Worte dunkler Rosen. Ihr Duft fliegt weit hinaus in der Jahrhundertbahn. Vom Großen, das der Mächtige an dir getan hat, in sie versenk ich mich, damit auch mein Lied fliegt. Und Josef? Nein, von solchem Wunder keine Worte, die aufgebläht doch weniger sind, als was du bist. Du Zelt des Bundes nimmst ihn einfach in die Arme, lässt weinen ihn und ahnen, was dein Leib umschließt. Von Schönheit schweigen, ach, wie lieb ich dich, Maria, denn still gewahr sein ist wie tausendstimmiges Spiel. Indem du groß bist und aus Gottes Möglichkeiten allein ein ganzes Leben kannst gestalten dir. Darauf in Bethlehem seh Josef und Maria, ich nur verschlossene Türen, Blicke wie aus Stein. Was soll man auch in Herbergen mit armen Hanseln, die niemand kennt? Platz ist den Großen reserviert. Das Haus ist für die Großen, doch für ihn die Krippe. Genug der Königin des Himmels zur Geburt. Du Mutter Gottes, wieder wächst in mir die Liebe. Was bist du groß in allem Elend dieses Orts? Und du erst ewiger Sohn, wie liegst du arm in Windeln? Du Wort vom Vater schreist in erster Lebensnot. Dich schau ich an und, Mutter, nicht mehr steht der Kopf mir nach Engelseligkeit. Den Bruder nenn ich Gott. Was lieb ich dich dafür, Maria, gute Erde in kargem Land. Die Blume nur aus dir gedieh. Was lieb und lieb ich dich nur fort im Hirtendrängen und Königshof. Du hörst, Die Worte fallen tief. Liebe Hörerinnen und Hörer, das waren jetzt 10 Strophen von 25. Es ist wert, auch die ganzen Strophen einmal zu lesen. Im Internet können Sie ja auch das Theresienwerk finden und auch alle Bücher bestellen, die Sie interessieren. Und nun wünsche ich Ihnen noch zum Schluss ein recht gesegnetes und frohes Pfingstfest. Segne und behüte Sie alle, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.